Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Überlegt mal kurz mit mir, auf wen hört ihr? Also freiwillig. Wer darf euch einen Ratschlag geben? Wen akzeptiert ihr als Autorität? Chefin, Lehrer, Mama oder Papa? Oder eine Influencerin vielleicht? Stellt euch einfach kurz mal jemanden vor, auf den ihr in bestimmten Dingen hört. Okay, habt ihr jemanden im Kopf? Gut, dann die nächste Frage. Warum akzeptiert ihr diese Person als Autorität? Gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Und genau darum geht es in dieser Hörsaalfolge. Wir schauen uns an, was Autorität ist, wo sie überhaupt herkommt und ob sie nicht vielleicht auch ihre schlechten Seiten hat. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Hallo und willkommen.
Autorität lässt sich eigentlich nicht abschließend legitimieren. Nicht für die Schule lernst du, sondern fürs Leben. Diese Begründung hält kaum einer skeptischen Prüfung stand, denn wie will man das mit Gewissheit sagen können? Wie soll ich das denn überhaupt einschätzen können, ob das stimmt, dass die Lehrkraft mehr weiß? Um tatsächlich die Expertise einer Person in einem bestimmten Feld einschätzen zu können, müsste man selbst Expertise in diesem Feld haben. Aber dann wäre die Person auch keine Autorität mehr, weil dann müsste ich mich nicht mehr ihrem helfenden Rat unterwerfen. Die für Autorität zentrale Legitimation, die ja dazu führt, dass man der Führung auch ohne Zwang folgt, diese Legitimation ist nichts anderes als ein Legitimitätsglaube.
Das sagt Thorsten Merl, unser Vortragender heute. Und mich holt er da schon ziemlich ab. Ich hatte nämlich schon immer so ein bisschen meine Probleme mit Autoritäten, muss ich zugeben, zum Leidwesen mancher meiner Lehrerinnen. Ja, ist ja trotzdem was aus mir geworden. Schöne Grüße an der Stelle. Und ich finde sogar noch mehr als früher, dass Skepsis wichtig ist. Dafür gibt es ja auch genug Beispiele. Ohne Menschen, die Autoritäten anzweifeln, würden wir, weiß nicht, vielleicht immer noch glauben, die Sonne kreist um die Erde, unter anderem. Auf der anderen Seite allerdings muss ich auch zugeben, wir brauchen Autorität und Autoritäten auch, weil das gibt uns ja auch eine gewisse Orientierung. Schauen wir jetzt mal, wie Thorsten Merl diesen Widerspruch auflöst. Ganz kurz noch ein paar Worte zu ihm und zum Vortrag. Thorsten Merl ist Erziehungswissenschaftler und zurzeit Vertretungsprofessor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heterogenität am Institut für Erziehungswissenschaft der RWTH Aachen. Sein Vortrag hat den Titel »Zur Asymmetrie pädagogischer Autorisierungen in Schule und Unterricht«. Gehalten hat er ihn am 6. Februar 2023 im Rahmen des Kolloquiums »Asymmetrie – interdisziplinäre Perspektiven«. Das war veranstaltet von der Jungen Akademie. Das ist eine Akademie für junge, herausragende WissenschaftlerInnen. Und dort ist er eben auch Mitglied. Ja, und mit Asymmetrie ist hier Ungleichheit gemeint. Aber das erklärt er gleich noch. Thorsten Merl.
Mein Vortrag beleuchtet Autorität und Autorisierung in erziehungswissenschaftlicher Perspektive. Und ich werde versuchen, in diesem Vortrag Ihnen verschiedene Perspektiven auf Autorität zusammenzufassen, um letztlich damit so ein bisschen dieser Ambivalenz, die mit Autorität einhergeht und der Widersprüchlichkeit des Phänomens, ich würde sagen, gerecht zu werden. Denn wie ich dann zeigen möchte, man kann durchaus sagen, Autorität, einerseits erscheint sie uns als problematisch und andererseits als irgendwie auch unumgänglich. Sie erscheint irgendwie als legitim, dazu komme ich sicherlich jetzt ausführlich, aber gleichzeitig auch als nicht legitimierbar. Und sie erscheint als ein Verhältnis von Führung und Gefolgschaft, das nicht auf Zwang basiert, aber zugleich trotzdem Momente von Zwang inherieren kann, also durchaus implizit auch Zwangsverhältnisse aufweisen kann. Und das führt meines Erachtens zu dieser Ambivalenz, die ich versuche in diesem Vortrag so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven eben zu beleuchten. Ja, ich komme also zu dem ersten Gliederungspunkt, Asymmetrie und Autorität. Und für den Anfang scheinen mir dabei folgende einführende Bestimmungen wichtig, die ich im Laufe des Vortrags dann aber weiter ausdifferenzieren werde. Den Begriff Asymmetrie nutze ich im Folgenden, um auf eine ungleiche Beziehung zu rekurrieren. Und mit Symmetrie beschreibe ich hingegen eine Gleichheit, und zwar, und das ist relevant, eine exakte Gleichheit. Symmetrie ist nämlich ein sehr strenges Kriterium. Schon die kleinste Abweichung bzw. Ungleichheit führt dazu, dass ein Verhältnis letztlich asymmetrisch ist. Insofern ist es eigentlich fraglich, und das auch sozusagen für die gesamte Kolloquiumsreihe fraglich, ob es überhaupt so etwas wie eine symmetrische Interaktion oder Beziehung geben kann. Und damit wäre dann wohl ganz offensichtlich auch schon klar, dass Autorität eine asymmetrische Beziehung beschreibt. Aber auch wenn wir das Kriterium weitreichender definieren und davon ausgehen, dass Asymmetrie erst vorliegt, wenn eine Machtungleichheit, also im Sinne von ungleichem Handlungsspielraum vorliegt, auch dann würden sich Autoritätsbeziehungen durchaus noch als asymmetrisch bezeichnen lassen. Und das, denke ich, wird auf jeden Fall deutlich im Folgenden, wie ich das weiter ausführe. Ja, wo kommt Autorität her? Der Begriff Autorität stammt vom lateinischen Wort auctoritas. Und das ist ein Zitat Eschenburg, im übertragenen Sinn maßgeblicher, aber auch verantwortlicher Ratgeber bedeutete. Und das Zitat geht weiter. Auctoritas bewirkte freiwillige Unterwerfung unter den helfenden Rat eines anderen im Vertrauen auf dessen zwingende Überlegenheit. Also freiwillige Unterwerfung im Vertrauen auf Überlegenheit. Autorität impliziert also eine Form der, wie ich das nennen würde, dann Bevollmächtigung letztlich. Jemand bevollmächtigt jemand anderes, ihn zu beraten oder weitgehender gesprochen, ihn zu führen. Und das geschieht, weil man sich etwas davon verspricht, nämlich einen helfenden Rat, den man begehrt, weil man glaubt oder zumindest darauf vertraut, dass die Autorität einem in einer bestimmten Hinsicht überlegen ist. Weil eine Autorität also für andere in einer gewissen Domäne das ist, was man eben maßgebend nennen kann, wirkt dann der Rat, den man von dieser Autorität erhält, auch nicht einfach wie irgendeinen Ratschlag, den man auch einfach überhören könnte. Er wirkt vielmehr, das ist wieder ein Zitat von Eschenburg, als ob er ein Befehl wäre. Und zwar wirkt er so, auch wenn er kein Befehl ist, also nicht als Befehl gegeben wird, sondern als Ratschlag. Und ich denke, in ähnlichem Verständnis kann man auch die pointierte Bezeichnung von Horkheimer lesen, nämlich Autorität als eine bejahte Abhängigkeit zu bezeichnen. Also wir haben es mit Autorität mit einem Verhältnis von Führung und Gefolgschaft zu tun, das auf Anerkennung oder eben Bevollmächtigung basiert. Und damit haben wir eine relationale Beziehung. Autorität ist nicht etwas, das jemand einfach hat, sondern das nur in der Relation zu denen steht, die Autorität auch gewähren. Und zwar genau genommen, die man dadurch bekommt, dass man jemand anderes als legitime Führung anerkennt. Und das kann man dann eben auch performativ so benennen, jemanden autorisiert. Und ein Beispiel wäre, sofern Sie meinem Vortrag hier gerade zuhören und damit meinen Argumenten folgen, autorisieren Sie ganz offensichtlich mich, Sie durch diesen Vortrag zu führen. Weil für solche Autorisierungen Legitimität zentral ist, wird sich mein Vortrag eigentlich die gesamte Zeit immer wieder um die Frage von Legitimität und auch Legitimierbarkeit drehen. Dabei ist Autorität aber nicht nur personal zu verstehen. Wir können uns vorstellen, dass die Kirche als Institution ja durchaus eine Autorität sein kann, die für manche in ihrem Leben maßgebend ist. Und im Kontext von Schule würde ich meinen, können wir das Konzept Leistung, verstanden als eine individuell zu erbringende Anstrengung, die dann wiederum Anerkennung verspricht, aber die ja auch Ungleichheit legitimiert, ebenso als eine Autorität verstehen, weil Leistung maßgebend für die Lebensführung von Menschen sein kann. Also beispielsweise ja auch für Eltern von SchülerInnen, aber auch für SchülerInnen selbst. Die Asymmetrie eines solchen Autoritätsverhältnisses zeigt sich also jetzt als allererstes mal gesprochen darin, dass die Positionen in dieser Beziehung keineswegs austauschbar sind. Die eine Position ist ja, wie gesagt, maßgebend und die eine hat auch deutlich mehr Handlungsspielraum als die andere. Damit komme ich zu Kapitel 2 sozusagen dieser Gliederung zwischen Autoritätskritik und neuer Autorität. Ich gehe auf Thematisierung von Autorität nun ein, die ein grundlegend negatives Bild auf pädagogische Autorität begründen, nämlich Forschung zur Autoritätshörigkeit von Menschen und zwar insbesondere im Faschismus und die daran anknüpfenden Auseinandersetzungen, also später anknüpfenden Auseinandersetzungen im Zuge der Studierendenbewegung der 60er Jahre, die ja dann wiederum auch pädagogische Implikationen hatten und auch, ich würde sagen, auch bis heute haben. Die Studien von Fromm und Adorno und anderen betrachten ja Autorität als ein Persönlichkeitsmerkmal. Der von ihnen erforschte autoritäre Charakter zeichnet sich ja Fromm zufolge dadurch aus, dass Autorität bewundert wird. Menschen würden deshalb dazu neigen, so die These dieser Studien zum autoritären Charakter, sich Autoritäten zu unterwerfen und sie möchten zugleich selber Autorität sein. Seinen durchweg problematischen Gehalt erhält dann Autorität, weil der autoritäre Charakter letztlich als diejenige Persönlichkeitsstruktur verstanden wird, und das ist jetzt ein Zitat von Fromm, welche die menschliche Grundlage des Faschismus bildet. Dass das dann sozusagen eine problematische Implikation von Autorität ist, liegt, denke ich, nahe. Aber auch, und das ist kein Zufall, dass das auch zu einer ähnlichen Zeit, denke ich, bekannt und groß geworden ist, das so ganz populäre Milgram-Experiment, also Sie kennen das mit den Stromschlägen, das in den 1960er Jahren durchgeführt wurde und bekanntlich die Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Autorität erforschte, bestärkt diese, würde ich sagen, problematisierende Perspektive auf Autorität, zumindest zu dieser Zeit. Unter anderem durch diese Studien begründet sich dann, so denke ich, der Eindruck, dass auch pädagogische Autorität das Erlernen einer Disposition der unhinterfragten Gefolgschaft begünstigt. Ja, eine solche Disposition allerdings, und das ist das Problem, das es dann dadurch hat für die Pädagogik, ist nun mal das Gegenteil von dem, was man als pädagogische Zielvorstellung sehen wird. Also die Idee, unhinterfragt zu folgen, würde man wohl kaum als pädagogisches Ziel formulieren. Zum Zeitpunkt der Studierendenbewegung der 60er Jahre entstehen dann verschiedene Versuche einer antiautoritären und auch sogenannten antiautoritären Pädagogik. Und international bekannt geworden ist jetzt, das nenne ich jetzt exemplarisch, ist beispielsweise die 1965 erschienene Publikation von Alexander Neil, Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung, das Beispiel Summerhill, eine recht bekannt gewordene Schule in England. Aber auch die in Deutschland zu dieser Zeit gegründeten Kinderläden sind Ausdruck sozusagen von diesem Versuch, antiautoritäre Pädagogik vorwärts zu bringen oder zu ermöglichen. Allerdings, so würde ich kritisch anmerken wollen, ist das Bestreben einer radikalen Autoritätskritik letztlich zum Scheitern verurteilt. Denn paradoxerweise beansprucht auch eine Kritik an Autorität im Moment der Kritik selbst noch Autorität. Denn die Autoritätskritik selbst beansprucht ja auch Geltung. Sie impliziert, dass man ihren Schlussfolgerungen folgen soll. Radikale, erzieherische Autoritätskritik verkennt also, so könnte man sagen, die eigene unumgängliche Verstrickung mit dem Phänomen Autorität. Allerdings gilt es anzumerken, dass dieser autoritätskritische Impetus, den ich jetzt erstmal sozusagen als problematisierende Perspektive eingeführt habe, dass dieser Impetus ja keinesfalls bis heute einfach so anhält und das ist sozusagen State of the Art der Perspektive auf Autorität. Ganz im Gegenteil, und das ist eben auch interessant für die Ambivalenz, gerade in jüngerer Zeit finden sich Publikationen, die Autorität loben und einfordern und dann auch gleich konzeptionelle Ratschläge im Angebot haben, wie denn richtig Autorität zu vollziehen sei und in der Pädagogik anzuwenden sei. Und da sind zu nennen, ich habe jetzt mit zwei Büchern, würde ich sagen, kommen da immer wieder zur Sprache. Das eine ist Lob der Disziplin von Bernhard Bueb, der langjährige Schulleiter des Schloss Salem, einer Internatsschule, Elite-Internatsschule. Oder, und das ist relativ stark gerade, so meinen Eindruck zumindest, in Schulen als Konzept vertreten und wird auch in Fortbildungen viel gemacht, das Konzept neuer Autorität von Heimo Mehr. Ich gehe auf diese, ja, ich sag mal, ratgebenden Perspektiven auf die richtige Autorität jetzt in diesem Vortrag nicht ein, weil ich das Interesse habe, die zugrunde liegenden Probleme erst einmal zu thematisieren, die zu diesen Ambivalenzen führen. Und ich würde sagen, solche ratgebenden Perspektiven nehmen die zu wenig in den Blick. Also was liegt eigentlich problematisierend zugrunde und was führt zu der Ambivalenz, die man auch haben könnte, die ja dann aus dem Blick gerät, wenn man sagt, was ist die richtige, die neue Autorität beispielsweise. Im Diskurs findet sich übrigens, ich würde sagen, entsprechend dieser Ambivalenz dann immer wieder die Unterscheidung von Autorität und autoritär. Hier versucht man sozusagen, das Gute vom Schlechten zu trennen. Während die Anerkennung von jemand oder etwas als Autorität dann grundsätzlich als legitim gilt, gelten autoritäres Verhalten und der autoritäre Charakter dann beispielsweise als illegitim. Die Unterscheidung von legitim und illegitim findet sich übrigens an unterschiedlichen Stellen im Diskurs. Die findet sich auch schon bei Erich Fromm, beispielsweise als sogenannte Unterscheidung von rationale versus irrationale Autorität. Und es verwundert dann auch nicht, dass bei Erich Fromm die LehrerInnenautorität dann die rationale und damit auch legitime Form von Autorität ist. Der Unterschied zwischen Autorität und autoritär scheint mir aber vor allem darin zu liegen, dass man unter autoritär einen eingeforderten und unmittelbaren Führungsanspruch versteht, der zudem auch unhinterfragt ist. Autoritär ist, wer unmittelbare Gefolgschaft einfordert. Und das gilt dann gemeinhin, so würde ich meinen, als zu weitgehend und deswegen auch als illegitim. Und mit der oben genannten Definition von Eschenburg könnte man sagen, während in einer Autoritätsbeziehung der Ratschlag einer Autorität zwar ein Ratschlag ist, aber wie ein Befehl wirkt, zeichnen sich autoritäre Beziehungen dadurch aus, dass hier eher Befehle als Ratschläge gegeben werden und dann eben auch, wie Befehle wirken. Zudem scheint mir in autoritären Verhältnissen das Moment der Verantwortung der Führenden für die Folgenden in den Hintergrund zu treten. Allerdings würde ich sagen, eine eindeutige definitorische Trennung, die eben versucht, das Legitime vom Illegitimen zu trennen, also im Kontext von Autorität versus Autoritär, das scheint mir weder möglich noch sinnvoll. Warum? Erstens, weil es sich eher um ein Kontinuum handelt, von nämlich mehr oder weniger unmittelbarer Führung und Gefolgschaft. Und zweitens, weil damit letztlich die normative Frage verbunden ist, was denn eigentlich legitim oder angemessen ist, wenn es um Führung und Gefolgschaft geht. Die Schwierigkeit, ein erzieherisches Autoritätsverhältnis zu legitimieren, ist dann meines Erachtens auch der Grund für die Ambivalenz, die Autorität entgegengebracht wird. Und deswegen werde ich auch versuchen, immer wieder diese Legitimität genauer zu beleuchten, um damit auch diese Ambivalenz letztlich so herauszuschälen. Dafür betrachte ich dann jetzt in dem nächsten Schritt Autorität vor dem Hintergrund der Aufklärung und eben dem mit diesem einhergehenden Subjektverständnis. Weil sich die Autorisierung der Erziehung in dieser Perspektive allerdings am Ende als durchaus fragil erweist, werde ich darauf aufbauend auch noch grundsätzlicher darlegen, dass letztlich die Legitimation von Autorität kaum möglich oder haltbar ist. Ich komme also zum dritten Punkt, pädagogische Autorisierung und Selbstbestimmung. Die Legitimation pädagogischer Autorität erscheint mir besonders vor dem Hintergrund der für unsere Gesellschaft grundlegenden aufklärerischen Werte, nämlich Egalität und Autonomie, ja besonders ambivalent zu sein. Denn die aufklärerische Idee geht ja von Subjekten aus, die sich selbst führen können und auch sich selbst führen sollen. Das ist zentral. Für Kant ist Aufklärung, das ist jetzt ein Zitat von Foucault über Kants Text, was ist Aufklärung? Für Kant ist Aufklärung, Zitat, der Moment, in dem die Menschheit, ohne sich irgendeiner Autorität zu unterwerfen, von ihrer eigenen Vernunft Gebrauch machen wird. Da sehen Sie sozusagen schon die Skepsis, wie sie darin eingebunden ist gegenüber Autorität. Das führt also dazu, dass Autoritätsbeziehungen zumindest grundsätzlich gesprochen erstmal illegitim erscheinen oder doch mindestens legitimationsbedürftig. Und so würde ich argumentieren, viel weniger legitimationsbedürftig erscheinen uns stattdessen Beziehungen, die wir als gleich oder symmetrisch verstehen. Allerdings werden Menschen ja nicht einfach als von Geburt an selbstbestimmend seiend gedacht. Es ist ja nicht die Idee, dass sozusagen alle schon selbstbestimmt auf die Welt kommen. Sondern um überhaupt mündig oder selbstbestimmt werden zu können, bedürfen sie gerade der Erziehung. Entsprechend ist also mit der Idee der Aufklärung und diesem Subjektverständnis ja auch nicht dann nur so ein philosophisches, ein politisches Projekt, sondern eben auch ein erzieherisches Projekt. Man könnte auch sagen, eine erzieherische Autorisierung verbunden. Es besteht also eine anthropologische Vorstellung des Menschen, und das ist das autorisierende, legitimierende Argument, es besteht eine anthropologische Vorstellung des Menschen, die impliziert, dass Menschen der Erziehung bedürfen, um mündig bzw. selbstbestimmt werden zu können. Und das ist in einer gewissen Weise auch das, was noch zum Verhängnis wird. Es besteht darüber hinaus die Vorstellung, dass Menschen auch erzogen werden können hin zur Selbstbestimmung. Also wir haben die Idee einer Machbarkeitsvorstellung darin. Die Vorstellung lautet also, Erziehung ist sowohl notwendig als auch in der Lage, Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und ich sage ermöglichen, nicht herstellen, denn das pädagogische Handeln gilt ja gemeinhin als ein Handeln, das ist jetzt ein Zitat von Norbert Ricken, ein Handeln für andere, das ja aber am anderen irgendwie vollzogen werden muss und doch nur mit dem anderen gemeinsam gelingen kann. Und auch wenn dabei, und das ist immer noch das Zitat von Norbert Ricken, auch wenn dabei zugleich immer wieder ein Handeln gegen ihn erforderlich sein kann. Also pädagogisches Handeln, das wird ja wahrscheinlich niemanden verwundern, kann also nur gemeinsam mit den Adressatinnen gelingen. Wir haben es halt eben nicht mit einem Stück Holz zu tun, das wir einfach bearbeiten. Wenn pädagogisches Handeln aber zugleich immer wieder auch ein Handeln gegen die Adressatinnen ist, also zum Beispiel, weil die SchülerInnen einfach mal zwischendurch gar keine Lust haben, sich derart führen und regieren zu lassen, dann stellt sich ja die Frage, wieso die Adressatinnen dabei überhaupt mitwirken sollen. Also warum soll ich an etwas mitwirken, das ich zumindest manchmal gar nicht will? Und genau das ist der Moment, wo Autorität eine zentrale Funktion bekommt, denn ein Autoritätsverhältnis zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass die Gefolgschaft, beziehungsweise dann hier dieses Mitwirken, ohne unmittelbaren Zwang geschieht, weil man die Führung gerade ja begehrt. Oder anders, Autorität ist die Lösung dafür, dass pädagogisches Handeln sich auch gegen die Interessen der Adressatin richten kann und trotzdem deren Mitwirkung bedarf. Ein Autoritätsverhältnis ist also, so würde ich das mal zusammenfassen, die Bedingung der Möglichkeit pädagogischen Handelns überhaupt. So viel also sozusagen zur Unmöglichkeit, ohne geht es nicht. Die aufklärerische Idee von Selbstbestimmung durch Erziehung impliziert aber auch, dass pädagogische Autorität, und das ist letztlich eine logische Folge daraus, nur befristet notwendig ist, weil das Ziel ja am Ende Selbstbestimmung ist. Pädagogische Autorität ist also von ihrem Selbstverständnis nach, und das ist wichtig, von ihrem Selbstverständnis nach, auf ihr Ende hin angelegt. Denn es ist ja gerade das Versprechen der Selbstbestimmung, das als legitimer Grund das erzieherische Handeln überhaupt erst autorisiert. Ohne dieses Versprechen könnte man gar nicht legitimieren, warum sich die SchülerInnen oder die überhaupt Adressatinnen der Erziehung unterwerfen sollten. Also folgen sollten. Allerdings ergibt sich jetzt ein nicht ganz geringes Problem für diese Legitimationsstrategie, könnte man sagen, der erzieherischen Autorität. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu erklären, wie eigentlich aus dem äußeren Einfluss der Erziehung, also aus der Fremdbestimmung, die angestrebte Selbstbestimmung, also das gerade Freisein von äußeren Einflüssen, dann hervorgehen können soll. Und in pädagogischen Reflexionen findet man das dann ständig wieder, und zwar indem sie ständig ein sogenanntes Oszillieren zwischen Gewähren und zwischen Machen und Wachsen lassen finden, zwischen einerseits Führen und andererseits sozusagen die SchülerInnen oder die Edukantinnen sich selbst führen lassen. Also sie haben sozusagen ein permanentes Pendeln zwischen Eingreifen und doch nicht Eingreifen. Also man könnte das auch eine Paradoxie nennen, die sich aus dem Subjektverständnis der Autonomie ergibt. Und dass das keinesfalls trivial ist, das möchte ich an einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Stellen wir uns vor, die Schülerinnen in der Schule würden am Ende ihrer Schulzeit, jetzt idealtypisch gesprochen, ja, würden am Ende ihrer Schulzeit sagen, jetzt brauche ich keine pädagogische Autorität mehr, jetzt führe ich mich selbst. Da mag das ja auf den ersten Blick so aussehen, als wäre das pädagogische Ziel erreicht. Aber genau genommen kann ich ja gar nicht wissen, und das ist das Interessante hier, ob ich mich in Anführungszeichen wirklich selbst führe oder ob ich mich nur in der Art und Weise führe, wie ich erzogen wurde. Mich also nur so führe, weil ich so erzogen wurde und mich auch nur so führen will, weil ich so erzogen wurde. Ich kann also gar nicht wissen, ob ich noch immer dem äußeren Einfluss der pädagogischen Autorität unterstehe oder ob ich jetzt frei von äußeren Einflüssen bin. Ich kann mir das natürlich einbilden, dass ich mich selbst bestimme, weil ich mich selbst bestimmen will. Und ich würde sagen, das tun wir auch alle fast immer alltäglich. Wir bilden uns ein, wir würden uns selbst führen wollen und würden uns selbst führen. Allerdings ist das im Grunde genommen naiv oder auch überheblich, weil wir, wie gesagt, ja gar nicht wissen können, ob wir das nur wollen, weil wir von der Erziehung dahin erzogen wurden. Deshalb könnte man eine solche Einbildung eigentlich auch eine sozusagen, ja, mit Ulrich Bröcklinger das gemacht, eine perfektionierte Menschenregierungskunst nennen, durch die Erziehung nämlich genau genommen. Denn hierbei wäre es ja der Erziehung gelungen, dass am Ende die Zöglinge selbst wollen, was die Erziehung wollte, dass sie es wollen. Oder anders, dann hätte es ja, wenn wir sozusagen alle glauben, wir wären selbstbestimmt, hätte es die Erziehung geschafft, dass ich selbst will, was ich soll, mich selbst bestimmen. Perfekt. Am Ende der pädagogischen Autorität steht dann also genau genommen gar nicht einfach keine Autorität, so wie das mal das Versprechen eigentlich war in legitimatorischer Hinsicht, sondern eine andere Autorität. Jetzt ist es nämlich die Idee der Autonomie oder Selbstbestimmung, die ich insofern als Autorität anerkenne, als ich mich jetzt selbst führe, und zwar so, wie ich es im Zuge meiner Erziehung gelernt habe, vernünftig. Und das zieht jetzt aber in einer gewissen Weise der Legitimationsfigur, die ich hier die ganze Zeit zu argumentieren versuche, der Legitimation pädagogischer Autorität, den Boden unter den Füßen weg. Denn das legitimierende Argument lautete ja, dass man nur befristet einer Autorität folgen muss und am Ende sozusagen selbstbestimmt dafür aus der Nummer rauskommt. Und jetzt stellt man dann fest, dass es sich eher um ein unhaltbares Versprechen handelt, weil ich am Ende meiner Gefolgschaft ja gar nicht wissen kann, ob ich bekomme, was mir versprochen wurde. Das alles führt uns also dazu, dass die auf dem aufklärerischen Subjekt und Erziehungsverständnis begründete pädagogische Autorität deutlich fragiler ist, als das auf den ersten Blick erscheint. Sie ist deshalb so fragil, weil sie nicht halten kann, was sie verspricht. Ich habe nun das legitimatorische Problem der Autorisierung Reichenbach nennt das so, einer Autonomiepädagogik dargelegt. Also ein Problem, das sich ergibt, weil man ein bestimmtes Subjektverständnis hat. Und dann könnte man natürlich sagen, ja gut, da ist einfach zu viel versprochen worden mit der Zielvorstellung Selbstbestimmung. Man müsste den Anspruch der Erziehung runterschrauben, dann wäre auch die Autorisierung eine andere. Und in der Tat würde ich sagen, gestaltet sich das Problem weniger dramatisch, wenn ich jetzt also poststrukturalistisch argumentieren würde, dass sich Individuen ja immer nur als ein Selbst von anderen her erlernen können und damit die Erziehung nicht eine zusätzliche Fremdeinwirkung auf den Körper ist, die es sonst nicht gibt, sondern sozusagen Subjektivierung ja immer durch andere geschieht. Der Unterschied der Erziehung zu der alltäglich stattfindenden Subjektivierung wäre dann nur derjenige, dass Erziehung ein planvoller Prozess ist und die Subjektivierung, die sonst so im Alltag passiert, vielleicht nicht so planvoll geschieht. Ich werde darauf jetzt hier nicht genau in dem Vortrag eingehen, sondern ich würde jetzt zum nächsten Teil kommen und argumentieren wollen, dass auch dieses Subjektverständnis Schwierigkeiten hinsichtlich der Legitimation von Autorität aufweist, weil es nämlich letztlich jegliche Gründe zur Legitimation von Autorität fragil sind. Autorität lässt sich eigentlich nicht abschließend legitimieren. Das führt mich also zu viertens, der Grundlosigkeit und dem dann nur noch bleibenden Legitimitätsglauben. Dem Argument der Grundlosigkeit liegen poststrukturalistische Perspektiven, wie das jetzt schon angeklungen ist. Das ist insbesondere zurückgehend auf Jacques Derrida zugrunde, also der ja eine Grundlosigkeit von jeglicher Beziehung und dem Entstehen von Bedeutung nur in Relation konstatiert. Ich werde da nicht genauer drauf eingehen, jetzt hier für diesen Vortrag habe ich entschieden, sondern ich würde stattdessen das Argument einer sozusagen nicht abschließbaren Legitimierbarkeit anhand von drei hypothetischen Beispielen versuchen zu illustrieren. Und das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist, angenommen, eine Lehrkraft würde ihren Anspruch auf Autorisierung damit begründen, dass das zu Lernende wichtig für das spätere Leben sei. Das ist ja, würde ich sagen, sozusagen der Klassiker. Nicht für die Schule lernst du, sondern fürs Leben. So als autorisierende Strategie. Wenn wir uns das genauer angucken, könnte man sagen, diese Begründung hält kaum einer skeptischen Prüfung stand. Denn wie will man das mit Gewissheit sagen können? Gerade vor dem Hintergrund eines sich beschleunigenden gesellschaftlichen Wandels scheint diese Legitimierung ja immer weniger zu überzeugen. Oder angenommen, das ist jetzt mein zweites Beispiel, die Lehrkraft würde ihren Anspruch auf Autorisierung mit ihrer Überlegenheit hinsichtlich ihres Wissens begründen. Also mal außen vor gelassen, dass eine Überlegenheit an Wissen ja nicht heißt, dass ich dieses Wissen auch brauche oder auch haben will. Mal abgesehen davon muss man auch hier die grundlegendere Frage stellen, wie soll ich das denn überhaupt einschätzen können, ob das stimmt, dass die Lehrkraft mehr weiß? Es gibt philosophische Reflexionen zu der sogenannten epistemischen Autorität, die genau darüber sich drehen, die nämlich zeigen, dass man gerade nicht einschätzen können kann, ob die andere Person die ihr zugeschriebene Expertise überhaupt hat. Denn um tatsächlich die Expertise einer Person in einem bestimmten Feld einschätzen zu können, müsste man selbst Expertise in diesem Feld haben. Aber dann wäre die Person auch keine Autorität mehr, weil dann müsste ich mich nicht mehr ihrem helfenden Rat unterwerfen. Also auch diese Strategie sozusagen trägt nicht bis zum Ende. Oder, und das ist mein drittes Beispiel, angenommen, eine Lehrkraft würde die Legitimität ihres Autoritätsanspruchs damit begründen, dass sie durch ihr Studium und ihr Referendariat letztlich durch eine staatliche Approbation, könnte man sagen, bekommen hat, also von einer anderen Stelle, von einer anderen Autorität autorisiert wurde. Und das würde die Frage dann aufwerfen, was denn eigentlich diese Stellen dazu autorisiert, die Lehrkraft zu autorisieren. Könnte man sagen, die Universität ist doch autorisiert durch, weiß ich nicht, den Staat und dann durch die Verfassung und so weiter. Sie könnten das also immer so weiterführen. Das führt dann letztlich in einen sogenannten infiniten Regress, also eine Kette an autorisierenden Verweisungen, an deren Ende aber eigentlich kein Fundament ist, das diese Erstautorisierung sozusagen begründen könnte. So könnte man also, und das ist jetzt sozusagen die Zusammenfassung für alle drei Beispiele, unterschiedliche Gründe durchspielen, auf die sich die jeweiligen Autoritätsansprüche legitimatorisch berufen. Immer wieder würde man feststellen, dass zwar Begründungen gegeben werden, diese aber letztlich ungesichert sind. Und es gibt ja ein sehr passendes Zitat von Judith Butler, die formuliert, dass es keine, Zitat, Primärquelle, keine ursprüngliche Autorität gibt, sondern der Grund der Autorität sich durch ein dauerndes Aufschieben konstituiert. Das Zitat geht weiter. Dieses Aufschieben, wie ich Ihnen das versucht habe mit so autorisiert durch die Universität durch den Staat und so weiter, dieses Aufschieben ist der wiederholte Akt, durch den Legitimation erst zustande kommt, so Judith Butler. Das Zitat geht noch weiter. Das Hinweisen auf einen Grund, der niemals eingeholt wird, wird zum grundlosen Grund der Autorität. Das ist also insofern interessant, dass man sagen kann, es bedarf nicht zwangsläufig eines abschließenden Grundes, sondern das Hinweisen auf Gründe wird zum grundlosen Grund der Autorität. Mit anderen Worten, es gibt zwar keinen ursprünglichen Grund, aber es gibt ständig legitimierende Begründungen und die werden anerkannt und konstituieren letztlich Realautorität, auch wenn man dem nichts abschließend zugrunde legen kann. Allerdings, und das ist, denke ich, mindestens genauso wichtig dann zu erwähnen, ist damit die für Autorität ja so zentrale Legitimation, die ja dazu führt, dass man der Führung auch ohne Zwang folgt. Diese Legitimation ist nichts anderes als ein Legitimitätsglaube am Ende. Ein Glaube nämlich daran, dass es im Fall von X legitim ist, Y zu folgen, weil es ja keinen letzten absichernden Grund geben kann oder gibt. Ich will das versuchen zu veranschaulichen, so vielleicht. Dass letztlich der Glaube das zentrale Kriterium für Autorität ist, lässt sich meines Erachtens gut an dem Phänomen erfolgreiche Hochstaplerinnen zeigen. Also Menschen, denen es gelingt, einen Führungsanspruch so zu inszenieren, dass andere diesen als legitim erachten und folgen. Der Film Catch Me If You Can ist voll von solchen Inszenierungen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber der ist wunderbar, um sich den in dieser Hinsicht mal anzugucken. Sie sehen sozusagen permanent neue Inszenierungen und permanent darauf aufbauende Autorisierung. Mit dieser Brille zumindest. Das Phänomen des Hochstapelns ist aber nicht deshalb interessant, weil es aufzeigt, dass das Vertrauen in eine Autorität enttäuscht werden kann. Das kann immer passieren. Das kann es auch im Anführungszeichen bei einer rechtmäßigen Autorität. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie auch einer Lehrkraft, die vom Staat autorisiert und so weiter wurde, dass es sich trotzdem nicht so richtig gelohnt hat, ihr zu folgen, weil sie es Ihnen nicht vermitteln konnte, was sie versprochen hat oder was auch immer. Das Phänomen Hochstaplerin ist deshalb interessant, weil es auf das grundlegende Problem verweist, dass die Autorisierung von jemand letztlich nur auf dem Glauben an die Legitimität beruht. Denn genau genommen würde ich meinen, unterscheidet sich die Autorität einer Hochstaplerin, die sich als Lehrkraft jetzt beispielsweise ausgibt, und die Autorität einer in Anführungszeichen richtigen Lehrkraft überhaupt nicht. In beiden Fällen lässt man sich auf die asymmetrische Beziehung ein und stellt genau damit die Autoritätsbeziehung her. Die eine ist nicht richtige und die andere falsche Autorität, weil es außerhalb des Glaubens an die Autorität überhaupt kein gültiges Kriterium geben würde, das für richtig oder falsch unterscheiden könnte, das legitim von illegitim unterscheiden könnte. Und das setzt letztlich sozusagen, schließe ich damit an meine Aussage an, dass ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, Autorität von autoritär systematisch unterscheiden zu können oder nicht haltbar ist, das tun zu können, weil das Kriterium für die Unterscheidung von legitim zu illegitim letztlich fehlt. Man kann also sagen, Autorität lässt sich zwar nicht erziehungstheoretisch abschließend begründen, aber erziehungspraktisch vollziehen sich trotzdem Autorisierungen. Eine bestimmte Inszenierung von Autorität, und das ist, wie gesagt, im Film Catch Me If You Can ja die ganze Zeit der Fall, eine bestimmte Inszenierung erscheint eben als legitim, auch wenn sie nicht abschließend legitimierbar ist. Und für diesen Glauben an die Legitimität ist eben die jeweilige Inszenierung ungemein relevant. Und das wirft letztlich auch für das, was mich eigentlich als empirischer Forscher daran interessiert, nämlich Fragen davon, welche Inszenierungen pädagogischer Führung lassen sich denn eigentlich in Schule und Unterricht beobachten, denen wiederum Glauben geschenkt wird? Was erscheint denn eigentlich als legitimes Führungshandeln? Also das ist sozusagen die empirische Wendung, die mich daran interessiert. Bourdieu hat solche Inszenierungen von Autorität beispielsweise in sogenannten Einsetzungsriten betrachtet, das ist Ihnen vielleicht bekannt. Die Verteidigung einer Doktorarbeit kann als eine solche Inszenierung verstanden werden, weil hier die Universität qua ihrer Autorität, könnte man sagen, jemandem einen Titel verleiht. Und dieser Titel ist dann wiederum für andere Ausdruck von Autorität, weil an diese Legitimität dieser Autorisierung durch die Universität geglaubt wird. Der inszenierte Ritus hat also weitere reale Autorisierungen zur Folge. Und zwar auch unabhängig davon, ob am Ende sozusagen man gar nicht begründen kann, warum denn die Universität eine Autorität sei. Und das führt dann mich letztlich zu dem fünften Punkt in dem Vortrag, Autorität nicht mehr als eine personale Dimension zu verstehen, sondern als eine Position in diskursiven Ordnungen, die von Menschen letztlich in Anführungszeichen nur eingenommen werden kann. Und damit geht einher die mich auch stärker subjekttheoretisch interessierende Perspektive eines dezentrierten Subjekts. Also eine Quelle, an der man das, glaube ich, zeigen kann, an der sich Legitimitätsglauben ableitet, ist ja Tradition. Tradition besteht als Autorität, und das ist ein Zitat von Max Weber, Zitat, Kraft Glaubens an die Heiligkeit der von jeher vorhandenen Ordnung. Das ist Tradition. Ja, und dass dieser Glaube an die Legitimität des Tradierten heute weniger stark oder zumindest ein anderer ist als früher, das, denke ich, dürfte unmittelbar einsichtig sein. Und an diesem Beispiel, also dass sich Tradition, die Autorität der Tradition verschiebt, daran lässt sich, finde ich, exemplarisch zeigen, dass Legitimationsglauben und damit Autorisierung ja überhaupt gar keine schlicht individuelle Entscheidung sind, im Sinne von, was finde ich denn eigentlich legitim? Ja, Autorisierung beruhen stattdessen vielmehr auf etablierten Ordnungen, die sich eben verändern können, Traditionen, und die dann bestimmte Praxen in bestimmten Kontexten als legitim erscheinen lassen. Autorisiert zu werden ist damit, und das ist jetzt ein Zitat von Wimmer, gebunden an Positionen in variablen Machtverhältnissen, die diskursiv organisiert sind. Und dieses gebunden an Positionen ist hier das Zentrale. Es ist also eine bestimmte Position in einer Ordnung, die zur Autorisierung führt, die man auch eben einnehmen kann und, da komme ich gleich zu, auch einnehmen muss, wenn man autorisiert werden will. Und das lässt sich anhand einer ethnografischen Studie von Pille zum Referendariat, finde ich, super nachzeichnen, auch wenn diese Studie selbst überhaupt gar nicht mit dem Begriff der Autorität oder Autorisierung hantiert. Die Studie von Pille ist eine ethnografische Studie über das Referendariat, die hat halt Referendarinnen in ihrer Zeit des Referendariats begleitet, die zeigt, dass Referendarinnen genau dieses Einnehmen von autorisierten sozialen Positionen erlernen, indem sie die in der schulischen Ordnung etablierten Praktiken der Lehrkräfte, also der etablierten Lehrkräfte an der Schule, letztlich nachahmen. Und dieses, ich nenne das mal jetzt Mimikry, könnte man sagen, das führt letztlich dazu, dass die Referendarinnen als Lehrkräfte erkannt werden und damit auch als Lehrkräfte autorisiert werden. Oder anders ausgedrückt, die Referendarinnen lernen, im Referendariat die autorisierten Positionen in einer Ordnung einzunehmen und damit eben als Lehrerinnen Autorität erkannt oder anerkannt, könnte man dann sagen, zu werden. Das heißt nicht, ich will damit in keinster Weise unterstellen oder nahelegen, dass es nur einen Stil gibt, den man einnehmen könnte und dann ist man autorisiert oder nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist, sicherlich gibt es unterschiedliche Stile, aber es zeigt, dass es abhängig ist von Positionen in einer Ordnung, die als anerkennbar gelten. Und diese Perspektive auf die Bindung von Autorität an die autorisierte Position in bestimmten Ordnungen zeigt nun, dass es eben zu kurz gegriffen ist, Autorität schlicht personal zu denken, denn genau genommen sind gar nicht die Personen die Autorität, sondern oder nicht vorrangig, sondern gewisse Positionen sind diskursiv autorisiert. Das heißt, es gibt einen etablierten Glauben, demzufolge bestimmte Praktiken in bestimmten Ordnungen legitim sind und diese Ordnung wiederum, die erhalten dann eben auch, so könnte man es beschreiben, soziale Positionen, die eben eingenommen werden können. Und damit brauchen wir sozusagen den Mensch nur als jemand, der diese Position dann einnimmt. Das heißt auch, die Macht, die eine Autoritätsperson dadurch hat, dass sie eine gewisse Position in einer Ordnung einnimmt, ist von der Unterwerfung unter dieser Ordnung abhängig. Autoritäten sind gar nicht so mächtig, wie man vielleicht meinen konnte, sondern sie müssen sich letztlich diesen Ordnungen unterwerfen, um Autorität werden zu können oder autorisiert werden zu können. Und sie ist dadurch auch limitiert, nämlich an diese Position. Wenn ich anfangen würde, Ihnen in diesem Vortrag Tipps zu geben, wie Sie Ihr privates Leben führen sollen, würden Sie auch sagen, ich verlasse letztlich die autorisierte Position. Ja, und da zeigt sich sozusagen die Limitierung einer Autorisierung. Und für die hier interessierende Frage nach der Asymmetrie heißt das im Übrigen, dass die Unterwerfung gar nicht nur einseitig ist. Ja, das hätten wir ja am Anfang, habe ich ja gesagt, das ist ja eindeutig eine asymmetrische Beziehung. Die eine führt, die andere folgt. Aber auch Lehrkräfte müssen, um autorisiert zu werden, sich letztlich der Ordnung unterwerfen, weil diese überhaupt erst Positionen bereithält, durch die man Autorität werden kann. Und wenn wir jetzt Autorität stärker apersonal oder verortet in einer Ordnung denken, dann kommen Fragen von Legitimitätsglauben und Gewalt zusammen. Und das führt mich zu dem letzten Kapitel oder Teil. Abschließend auf das Verhältnis möchte ich eingehen von Autorität und Gewalt. Das eingangs eingeführte Verständnis von Auctoritas als freiwillige Unterwerfung, das hatte ja nahegelegt, dass Autoritäten auf Zwangsmittel zur Durchsetzung der Gefolgschaft verzichten können. Man folgt ja freiwillig, man anerkennt ja die Führung. Allerdings sind Legitimitätsglaube und eine Gefolgschaft zwar ohne mittelbaren Zwang, aber nicht gleichzusetzen mit der Abwesenheit von Zwang oder Gewalt. Denn auch wenn kein unmittelbarer Zwang von der Autorität ausgeübt wird, kann ja durchaus die jeweilige autorisierende soziale Ordnung strukturelle Gewalt und damit auch Zwang inherieren oder implizieren. Und das lässt sich beispielsweise, ich will das nur an zwei Konzepten exemplarisch aufzeigen, mit Bourdieus Konzept der symbolischen Gewalt argumentieren, nicht? Symbolische Gewalt meint ja eine, so schreiben es Möbius und Wetterer, eine Verklärung von Machtbeziehungen als Sinnbeziehungen. Also es wird etwas als sinnhaft oder sinnvolle Beziehung gedacht, was eigentlich als eine asymmetrische oder privilegierende und deprivilegierende Machtbeziehung zu verstehen wäre. Und dies wird eben verklärt. Und das führt laut Bourdieu zu einer, Zitat, Beziehung hingenommener Komplizenschaft, die bewirkt, dass bestimmte Aspekte dieser Welt stets jenseits oder diesseits kritischer Infragestellung stehen. Also wenn etwas als sinnhaft hingenommen wird und nicht als eine Machtbeziehung verstanden wird, dann führt das eben zu dieser, wie Bourdieu sagt, Komplizenschaft und man nimmt das hin. Und ein Beispiel für eine solche symbolische Gewalt, innerhalb von, die trotzdem mit Autorität zusammenhängt, das wäre meines Erachtens, und das habe ich nicht umsonst eingangs deswegen genannt, der Glaube an die Legitimität der schulischen Leistungsordnung. Das ist, denke ich, ein Beispiel dafür. Denn es ist unumstritten, dass die schulische Leistungsordnung basierend auf der sozialen Herkunft systematisch privilegiert und deprivilegiert oder benachteiligt. Trotzdem autorisiert der Glaube an individuelle Leistung und Leistungsgerechtigkeit alltäglich die schulische Praxis. Weil hier diskriminierende Machtbeziehungen nämlich als Sinnbeziehung, nämlich Leistungsgerechtigkeit ist hier die Sinnbeziehung, verklärt wird. Ja, und diese Gleichzeitigkeit von Legitimitätsglaube und Zwang in einer durchgesetzten Ordnung, die kann man auch, das hat Jan Niggemann in seiner Dissertation gemacht, Hegemonie theoretisch mit Gramsci argumentieren, also mit dem Argument, dass jede Ordnung immer auch eine durchgesetzte Ordnung ist und die eben andere Ordnung auch verdrängt hat und deswegen auch gleichzeitig Legitimitätsglauben und Zwang in sich tragen kann. Es wäre also naiv zu glauben, dass die Gefolgschaft ohne unmittelbaren Zwang im Kontext von Autorität eine Gefolgschaft ohne jeglichen Zwang bedeutete. Kein unmittelbarer Zwang ist nicht das gleiche wie jeglicher Zwang. Und das aber verstärkt, und damit würde ich zum Schluss kommen, noch einmal die Ambivalenz von Autorität und Autorisierung. Sie ist, das sind meine letzten drei Punkte, letztlich unbegründet und doch zugleich unumgänglich. Ihre Legitimität ist nicht mehr als ein Glaube oder ein Vertrauen. Dem liegt sozusagen nichts abschließend letztbegründlich zugrunde. Und drittens, die der Autorisierung zugrunde liegenden Ordnungen implizieren Momente von Zwang und Gewalt, weshalb auch eine in Anführungszeichen freiwillige Gefolgschaft nicht frei von Zwang ist. Und ich würde es dabei belassen, könnte mir aber vorstellen, in der Diskussion auch noch was über meine empirischen Perspektiven zu sagen. Ich habe mir das nur für den Vortrag jetzt erstmal rausgestrichen. Punkt.
Ja, Autorität braucht Vertrauen. Das würde ich sofort unterschreiben. Thorsten Merl war das, Erziehungswissenschaftler, über das Wesen der Autorität. Weitere Infos zum Vortrag findet ihr wie immer auf unserer Seite und in den Shownotes. Ja, und der Vortrag, der stammt ja aus einem Kolloquium, habe ich schon gesagt, zum Thema Asymmetrien, also Ungleichheiten. Und aus diesem Kolloquium haben wir in der nächsten Folge noch einen Vortrag. In dem geht es um tatsächliche oder vermeintliche Unterschiede zwischen der sogenannten muslimischen Welt und dem sogenannten Westen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Für viele wissenschaftliche und auch einflussreiche populärwissenschaftliche Arbeiten zum modernen Islam und der sogenannten muslimischen Welt ist weiterhin Europa bzw. der Westen der zentrale Bezugs- und Bewertungsrahmen. Was wir sehen, sind ganz klassische Manifestationen dessen, dass der europäische Weg als der paradigmatische Pfad gesehen wird. Ich will darauf hinaus, dass dieses Denken konkrete Auswirkungen auf Forschungsfragen und Forschungsaussagen hat. Wenn Asymmetrien auftreten, tun wir gut daran, nicht Europa als das Maß aller Dinge zu nehmen. Ich denke, wir müssen andere Fragen stellen, andere Quellen zu Rate ziehen. Dann werden nämlich andere Symmetrien und Asymmetrien als die etablierten sichtbar.
Simon W. Fuchs hält diesen Vortrag. Ja, das gibt's also für euch in der nächsten Episode. Neue Hörsäle gibt es übrigens immer donnerstags und freitags in unserer Audiothek und den Podcatchern eurer Wahl. Ich sag tschüss für diese Ausgabe. Katrin Ohlendorf ist mein Name und bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.